Ihr hört Alex Berlin auf 91.0. Ja, hier ist immer noch das Update. Neues aus Musik und auch aus Politik. Das Weltgeschehen steht nicht still. Gestern fand in Deutschland die Razzia an verschiedenen Stellen bei den ReichsbürgerInnen und Reichsbürgern statt. Ja, und in der Welt, da kochen leider weiterhin die Krisenherde. Ein fast ein Jahr anhaltender Krieg zwischen Russland und der Ukraine und auch in anderen Ländern dieser Erde erstarken leider diktatorische und antidemokratische Kräfte. Ich habe schon angekündigt, wir wollen heute mit dieser Sendung ein Zeichen setzen, indem wir ja eine Live-Schaltung machen zu einem Projekt, das noch viel mehr impulsiv als diese Sendung, aber das auch tatkräftig ein Zeichen setzt für Frieden, für mehr Demokratie und für friedliche Konfliktlösung. Und ich habe schon angekündigt, ich werde gleich hier in der Leitung haben einen Gesprächspartner direkt aus Mazedonien, und das Projekt, das trägt den Titel Resilient Journalism, also resilienter Journalismus. Also da dürfte schon ordentlich Power dahinter stecken. Ich sehe jetzt gerade ja die Telefonleitung, sie ist jetzt offen, und ich dürfte jetzt am anderen Ende der Leitung haben Herrn Dr. Wolfgang Ressmann vom Media Dialog Projekt. Habe ich Sie in der Leitung, Herr Ressmann?
Ja, hallo, Herr Küsser, Grüße nach Berlin.
Grüße nach Mazedonien, nach Nordmazedonien, muss ich nachher sagen, nach Skopje. Bevor wir jetzt gleich auf die große Resilienz zu sprechen kommen, erstmal vielleicht zum Einstieg, Herr Ressmann, wie ist denn bei Ihnen das Wetter gerade?
Naja, 10 Grad wärmer als in Deutschland, wenn ich das so richtig verfolgt habe. Aber auch kühl und regnerisch, Dezember, also wie es im Dezember eben ist, winterlich. Lädt zum Drinnenarbeiten ein.
Ja, Herr Ressmann, Sie sind aber ja auch nicht zum Urlaub machen da, sondern zum Arbeiten. Und es geht auch nicht nur um locker-flockige Themen, sondern um ernste Themen. Herr Ressmann, ich habe ja mitbekommen, deswegen rufe ich Sie auch an, Media Dialog ist unterwegs, ist auch staatlich gefördert von Deutschland und macht jetzt ein Projekt Resilient Journalism, Countering Disinformation and Propaganda in Skopje, Nordmazedonien. Herr Ressmann, erzählen Sie mir doch erst, worum es in dem Projekt geht und vielleicht dann auch gleich, wie es zustande kam.
Ja, also das Projekt ist sehr, sehr spannend, dockt an unser Media-Dialog-Projekt, was ja über viele Jahre vom Auswärtigen Amt der Bundesrepublik gefördert wurde in den Ländern der östlichen Partnerschaft. Und wo es einfach darum geht, Journalistinnen und Journalisten jetzt auch hier auf dem Balkan, speziell in Nordmazedonien, den Rücken zu stärken. Weil wir auch hier eine Situation haben, in dem russische Propaganda eine erhebliche Rolle spielt, wo russische Propaganda den Beitrittsprozess, der jetzt endlich eingeleitet wurde, auch von Nordmazedonien und weiteren Westbalkanländern in die EU zu stören und eben auch alles das, was wir von russischer Propaganda auch aus Deutschland in RT, Russia Today, jetzt glücklicherweise ja vom Satelliten und dem Kabelnetzenverband kennen. Und das machen wir hier mit Journalistinnen und Journalisten aus Nordmazedonien und dem Kosovo gemeinsam mit unserem Partner Civil Media. Das ist eine demokratische Medieninitiative mit Internetsender, die auch sehr viele Projekte durchführt und die wir auch mit Xavier Derella, ist der Leiter, den wir auch schon häufiger bei Media Dialog integriert hatten mit Stellungnahmen der Situation aus dem Westbalkan.
Herr Ressmann, ich habe ja recherchiert Civil MK, wobei MK steht für das Länderkürzel für Nordmazedonien, nicht für die Straße Maxim Gorki, in der Sie sich wahrscheinlich gerade befinden. Darf ich fragen, Civil MK, also die NGO, wo jetzt praktisch das Projekt in Nordmazedonien verankert ist, ich habe gelesen, die machen auch Wahlbeobachtungen. Ich sage mal so, für einen Beitritt in die EU ist es wirklich wichtig, dass man sich an demokratische Grundsätze wie demokratische Wahlen hält. Ich meine, andere Dinge sind auch, das EU-Recht zu halten, was leider einige Länder momentan auch brechen. Aber erstmal, um in den Prozess zu kommen, muss es natürlich demokratische Wahlen geben. Darf ich fragen, war das denn ein Problem oder ist das noch ein Problem in Nordmazedonien?
Also es gab bis zur Vorgängerregierung hier erhebliche Probleme mit Meinungsfreiheit, erhebliche Probleme mit freier Berichterstattung. Die Wahlen selbst müssen natürlich auch beobachtet worden, sind aber das letzte Mal auch fair und gut über die Bühne gegangen, wenn ich das hier recht beurteilen kann. Und Zivil macht dann natürlich auch Wahlbeobachtungen und achtet darauf, dass demokratische Spielregeln eingehalten werden. Jetzt ist eine sozialdemokratische Regierung hier in Skopje verantwortlich, die auch den Weg nach Europa ebnet, mit allen Widrigkeiten zum Trotz. Korruption ist natürlich noch ein Thema, Abwanderung sehr vieler junger Menschen ist ein Thema. Und dadurch, dass das Mediensystem auch maßgeblich mit von serbischen Sendern, die hier einstrahlen in unmittelbarer Nachbarschaft, betroffen werden, spielt natürlich gerade der russische Einfluss, also der Kreml-Einfluss, eine nicht unerhebliche Rolle in der Meinungsbildung. Und da versucht Sivil gegenzuwirken. Deswegen ist Sivil da auch einer unserer geborenen Partner in dem Media-Dialog-Projekt.
Herr Ressmann, ja, ich habe mitbekommen, Sie haben ganz viele internationale TeilnehmerInnen, auch bei Ihnen vor Ort. Ich möchte gerne gleich auf die Lage in ein paar Ländern, also in Nordmazedonien und drumherum, zu sprechen kommen. Jetzt würde ich gerne erst kurz ein musikalisches Zeichen setzen zur Fortsetzung unseres Gesprächs. Alex hier auf 91.0, das Update Neues aus Musik und Politik. Ich habe hier in der Leitung meinen Telefongast, Herrn Dr. Wolfgang Ressmann, direkt aus Skopje, Nordmazedonien, vom Projekt Resilient Journalism Countering Disinformation and Propaganda. Herr Ressmann, Sie haben ja wirklich mehrere TeilnehmerInnen in dem ja auch von Ihnen maßgeblich mitorganisierten Projekt vor Ort. Linda Baleta ist da eine Journalistin aus dem Kosovo, also aus Staaten, die unbedingt der EU beitreten möchten, beziehungsweise wo es viele Menschen gibt, die der EU beitreten möchten und wo man jetzt auch den Weg ebnen möchte. Und dann haben Sie natürlich auch VertreterInnen vor Ort aus Ländern der östlichen Partnerschaft, also sprich die immer noch ja stark unter sowjetischem Einfluss stehen, wenn man das so lasch formulieren kann. Also unter anderem ist es vor Ort Katharina Sokolova vom Institut für Journalismus der Uni Kiew, Taras Shevchenko ist vor Ort oder Mukhetich Tonoyan, auch aus Armenien, also Ländern, wo es wirklich heiß hergeht. Herr Ressmann, wie ist denn die Lage gerade in diesen Ländern? Kann man denn behaupten, dass die Personen jetzt auch ja bei Ihnen praktisch beim Projekt in Nordmazedonien im Exil sind, um dort sich mal frei äußern zu können, was sie in ihrer Heimat momentan gar nicht können?
Ja, das sicherlich nicht. Ne? Also Frau Sokolova, Dr. Sokolova von der Taras Shevchenko Universität, das ist der Name der Uni, ist langjährige Projektmitarbeiterin bei Media Dialog und berichtet eben hier über die russische Propaganda, die im Rahmen, die schon seit Jahrzehnten auf die Ukraine einprasselt und die jetzt natürlich in diesem fürchterlichen Angriffskrieg nochmal eine erhebliche Rolle spielt, auch im Osten der Ukraine, wo Familien nicht mehr miteinander reden und das Ganze noch in dieser fürchterlichen Kriegssituation. Das ist natürlich auch hier in Nordmazedonien sehr spannend, weil auch Sivil und auch große Teile hier in Nordmazedonien sehr solidarisch oder absolut solidarisch an der Seite der Ukraine stehen, zu dem einen Teil. Und diese Reflexion, wie sich russische Propaganda in der Ukraine auswirkt, ist natürlich ebenso spannend, wie aus Armenien zu hören, wie vielleicht nicht nur russische, sondern aserbaidschanische Einflussnahme auf die Willensbildung, aserbaidschanische Propaganda eine Rolle spielt und da nochmal eine Sondersituation herrscht. Insgesamt stellen wir aber fest, dass wir überall die gleichen Probleme haben. Ich meine, wenn Sie gestern die Razzia gegen die Neonazis, Reichsbürgerszene in Deutschland sehen und dann auch die Verknüpfungen sehen, dass man gleich nach dem erfolgreichen Putsch mit Russland in Verhandlungen treten wollte und da die Verbindung von RT zur AfD kennt, wundert sich nicht, dass russische Propaganda dann auch bei uns stattfindet. Das ist ein allgemein europäisches Thema, wo wir uns zur Wehr setzen müssen und wo es eben darum geht, klarzumachen, dass das gemeinsam zu gehen muss, dass Journalistinnen und Journalisten der Rückendeckung bedürfen, der Netzwerke bedürfen und auch wissen, dass sie sich solidarisch mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen europäischen Ländern sehen. Und das Ganze ist natürlich hier auf dem Balkan nochmal etwas explosiver durch die Kriegshintergründe, wo ja auch des Bürgerkrieges in Jugoslawien, in den im ehemaligen Jugoslawien in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, des Kosovo-Krieges. Also das ist schon eine brisante Gegend hier, wo auch nationalistische Strömungen immer wieder eine Rolle spielen und Nationalismus statt Multiethnizität als europäisches Prinzip, als europäischer Wert dann eben auch verteidigt werden muss. Das ist das, was uns zusammenführt, und das aus verschiedenen Länderperspektiven zu hören, macht das Projekt so spannend und hat auch sehr viele Medienprodukte bis jetzt gezeitigt, die dann über Civil Media, aber auch auf den Seiten des Mediadialog.eu in Kürze abrufbar sind.
Da Sie jetzt ja praktisch Journalistinnen auch vor Ort haben, die aus den Ländern kommen, die sehr konfliktbehaftet sind. Jetzt, Sie waren ja selbst vor einem Jahr, waren Sie doch selbst mit dem Projekt in der Ukraine. Jetzt meine Frage, wie muss ich mir denn die Medienlandschaft jetzt speziell in der Ukraine momentan vorstellen? Ist es da so, dass es da irgendwie vielleicht wie in Deutschland so Medienhäuser gab, die dann vielleicht teils pro-russisch oder teils pro-ukrainisch waren, dass da jetzt die einen sind jetzt besetzt und an ihrer Berufsausübung vollkommen gehindert und die anderen werden unterstützt und haben sich vielleicht versetzt? Oder wie muss man sich mir denn das Mediensystem der Ukraine jetzt vorstellen? Weil ein Journalist alleine, der nur im Internet agiert, hat wahrscheinlich noch nicht so, würde ich jetzt aus der deutschen Perspektive sagen, die Reichweite, wie wenn er an ein Medienhaus angegliedert ist.
Naja gut, ich glaube, diese Frage der Struktur, die vor dem Krieg eine große Rolle spielte, ist natürlich im Moment in den Hintergrund getreten. Die ukrainischen Journalisten und der ukrainische Journalistenverband, zu dem wir ja auch enge Beziehungen und engen Austausch haben, der mit zum Media Dialog Projekt gehört, sorgt dafür, dass die Mitglieder natürlich über den Krieg berichten, über Versorgungslagen berichten, über die aktuelle Situation, russische Angriffe berichten, über wann Strom abgeschaltet wird, wo Wasserversorgung wiederhergestellt wird. Also sehr überlebenswichtige Probleme. Und eins ist sicherlich klar, dass es in der Ukraine keine Sender mehr gibt, die russische Propaganda oder russische Interessen vertreten. Die sind sozusagen von Putin auch aus dem Land gebombt worden.
Ja, Sie nennen, der Untertitel Ihres Projekts ist ja Countering Disinformation und Propaganda. Was ist denn da das Hauptproblem? Ist es wirklich so, dass Leute in den Ländern von also Falschmeldungen und also als Tatsachen hingestellten Meinungsmachen da überschüttet werden über Social Medien, auch auch über Fehlinformationen über den Krieg? Ist das ein wirklich schwerwiegendes Thema?
Ja, natürlich, es ist ein Thema, wer hat angefangen, wer hat Schuld, hat Russland oder Putin Russland überhaupt die Ukraine überfallen, oder ist es nicht vielmehr nötig gewesen, die Legenden, die da verbreitet werden, sich gegen die USA zu wehren und gegen die anderen westlichen europäischen Staaten zu wehren, um von diesem gewaltigen Jahrhundertverbrechen abzulenken? Und das sind Geschichten, die ja durchaus verfangen und wo auch, die wir ja zum Teil auch hören, dass in der Ukraine die Ukraine eigentlich gar keine Existenzberechtigung hat, weil das ein Kind, ein Kunstprodukt aus Sowjetzeiten ist. Das ist natürlich alles Unsinn, aber das sind durchaus Dinge, die dann über russische Kanäle verbreitet werden und die natürlich auch beim Publikum einen gewissen Widerhall finden. Bei aller auch Kriegsablehnung, die hier herrscht, aber trotz alledem, russische Propaganda wirkt, genauso wie sie in Deutschland auch wirkt, über RT, über die AfD und so weiter. Und deswegen gilt es, auf der Hut zu sein und hier eben in Ländern des ehemaligen Jugoslawiens auf dem Westbalkan, wo Demokratie eben noch nicht so stark, nicht so entwickelt ist und sich am Entwickeln ist, als das in Deutschland der Fall ist, ist es umso wichtiger, hier den demokratischen Journalistinnen und Journalisten, die an demokratischen Werten orientiert sind, den Rücken zu stärken.
Selbstverständlich, demokratische Journalisten, da ist es ja nicht damit getan, dass man auch für die eigene Nation Propaganda macht, sondern man muss sich auch selbstkritisch hinterfragen. Gestatten Sie mir jetzt vor dem nächsten Lied auch noch eine selbstkritische Frage, auf die ich ja gestoßen bin, als ich kürzlich bei der Jahrestagung vom Kompetenzzentrum Großsiedlungen war. Es ist so, dass dieser Verein wurde von Herrn Klaus Wowereit ursprünglich gegründet und war immer auch darauf aus, auf den Dialog zu suchen mit den östlich von Berlin gelegenen Ländern auch, um Wohnsituationen zu verbessern. Und da kam kürzlich ein Referat und da hieß es ja in der Ukraine, was glauben Sie denn, wie viele, ich gebe die Frage jetzt einfach an Sie weiter, was glauben Sie, Herr Ressmann, wie viele Wohnungen in der Ukraine sind im privaten Bestand und wie viele gehören irgendwelchen internationalen Investoren, wenn das Verhältnis jetzt praktisch zum Beispiel 98-2% wäre?
Naja, ich gehe schon davon aus, dass ein überwiegender Teil in Investorenhand und nicht in öffentlicher Hand ist, weil sehr vieles nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und nach der Selbstständigkeit der Ukraine privatisiert worden ist und das natürlich auch ein gewaltiges Problem darstellt in der Umstrukturierung des Landes. Aber im Moment gilt es zunächst mal, diesen fürchterlichen Krieg so zu beenden, dass es mit einem Sieg der Ukraine und einer klaren und ganz klar darauf hinausläuft, dass Russland keinerlei Gebietsgewinne durch diesen Krieg herbeiführen kann. Grenzen in Europa dürfen nicht mit Krieg verschoben werden, dürfen gar nicht verschoben werden, wenn wir uns friedlich weiterentwickeln. Und das steht im Moment im Vordergrund. Und dann hat die Ukraine natürlich auch die Aufgabe, mit unserer Hilfe, wie wir alle die Aufgabe haben, einen sozial und demokratischen Wiederaufbau auch im Wohnungsbaubereich zu schaffen.
Sie sprechen mir aus dem Herzen, genau, weil das wäre nämlich gerade meine Frage, denn es irritiert, wenn irgendwelche, westlichen Staatenchefs sich auch in mondäner Umgebung treffen und dann schon über den Wiederaufbau von der Ukraine reden. Ich meine, das sage ich ganz deutlich, das ist auch meine Meinung. Ich möchte nicht nochmal sowas sehen, wie es damals war 1990 in Deutschland. Eine Einigung, die ja doch nicht zur Freude aller verlief und auch unter dem Aspekt wirtschaftlicher Interessen sind. Das meinte ich mit Selbstkritik, ob dann sowas von den Ukrainern auch kommt, dass es geht darum, den Krieg jetzt zu beenden, aber wenn jetzt schon geredet wird, ja, was macht man nach dem Krieg, also ob das so sinnvoll ist und dass man da wirklich auch als Journalist dann auch hier mal die Lanze schlägt und sagt, nee, also Leute, lasst uns jetzt den Krieg beenden und dann sind das wir, die hier dran sind und müssen wir unser Land aufbauen und nicht, was da sonst für Interessen dahinter stehen noch.
Ja, das ist natürlich vollkommen klar, aber man sollte sich jetzt schon Gedanken machen, weil das eine gewaltige Aufgabe sein wird, die natürlich auch das europäische Ausland fordert, die USA fordern, die eigentlich die ganze Welt fordern. Wie soll der Wiederaufbau erfolgen und da eben auch die demokratischen Kräfte in der Ukraine zu unterstützen, die dergestalt zu unterstützen, Vorbereitungen zu treffen und natürlich auch ein Mediensystem wieder aufzubauen, was nicht von Oligarchen beherrscht, sondern ähnlich bei uns vielleicht privat und öffentlich-rechtlich funktioniert. Da gab es ja schon große Fortschritte in der Vergangenheit, aber das auch finanziell abgesichert einen unabhängigen Journalismus möglich macht. Also da gibt es große Aufgaben und da sind die Kolleginnen und Kollegen auch vom ukrainischen Journalistenverband außerordentlich aufgeschlossen und natürlich auch hoch interessiert. Also schlimm alles ist, diese Zehntausenden oder vielleicht bereits in die Hunderttausend gehenden von Toten sind ja so fürchterlich, dass es einen Neuanfang geben muss, der wirklich kein Zurück in vergangene Zeiten erlauben wird. Also dabei die Ukraine zu unterstützen, ist eine der Kernaufgaben, jetzt schon beginnend, auch solange der Krieg noch funktioniert. Und das wird auch in der Ukraine selbst so gedacht. Und das ist natürlich auch alles hier für Nordmazedonien, für die Westbalkanstaaten von hohem Interesse.
Wir werden gleich jetzt den Blick nicht pessimistisch richten, was läuft schlecht, sondern wir werden gleich noch darüber diskutieren, was kann denn insbesondere ein resilienter Journalismus, wo Sie sich jetzt auch gerade hier in Nordmazedonien treffen, was kann denn der tun, um auch der Demokratie auf die Sprünge zu helfen, bestenfalls auch zur Kriegbeilegung, wenn man das so sagt, oder Kriegbeendigung, einen Beitrag zu leisten. Darüber sprechen wir gleich. Wir hören jetzt zunächst auch optimistisch orientiert die Lieder der Freiheit von Santiano. Ihr hört Alex Berlin auf 91.0, das Update Neues aus Musik und Politik. Ich habe hier in der Leitung meinen Live-Gast, Herrn Dr. Wolfgang Ressmann, den Vorsitzenden des Bundesverbands Bürgermedien, direkt live aus Nordmazedonien, aus Skopje, vom Projekt Resilient Journalism Countering Disinformation and Propaganda. Dort treffen sich ganz viele, vor allem auch junge Journalistinnen und Journalisten aus den Balkankalendern und Ländern der östlichen Partnerschaft, insbesondere aus der Ukraine, um sich zu unterhalten über Journalismus, beziehungsweise was kann Journalismus tun, der sich nicht unterkriegen lässt, der einen Beitrag leisten will für die Entwicklung von Demokratie, von Frieden. Herr Ressmann, darf ich fragen, ich glaube, war heute jetzt der 4. von 6 Projekttagen. Was haben Sie denn bisher jetzt konkret entwickelt?
Naja, was wir auch konkret entwickelt haben, sind eine Reihe von Blogbeiträgen, sind eine Reihe von Videobeiträgen, von Videoreportagen. Einige stehen auf CivilMK, sind bereits publiziert, andere werden geschnitten. Es gibt einen Film über die Eröffnungsveranstaltung, wo einer der führenden mazedonischen Journalisten nochmal über Funktionsweise von Massenmedien auch in Mazedonien und den Balkanländern referiert hat, wo natürlich auch solche Prinzipien eine Rolle spielen. Wie führe ich einen demokratischen Diskurs? Was muss ich über demokratische Funktionsweisen wissen? Wie funktioniert Parlamentarismus? Was ist Minderheitenschutz? Und dass sich Demokratie natürlich nicht nur auf Wählen und auf Wahlen beschränkt, das ist nur ein, wenn ich so sagen darf, fast kleiner Anteil an Demokratie, sondern die ganzen Regelungen, die bestehen mit einer unabhängigen Justiz, dass Journalistinnen und Journalisten dafür natürlich eine fundierte Ausbildung benötigen, dass sie Netzwerke brauchen, wo sie sich valide, zutreffende, doppelt geprüfte Informationen herholen können, dass sie dann natürlich auch im Rahmen von Projekten, Civil ist eines dieser Projekte, arbeiten können, indem sie auch die Möglichkeit haben, kritische, problematische Themen aufzugreifen. Also auch den demokratischen Diskurs zu fördern. Diskurs heißt ja nicht, dass alle einer Meinung sind, sondern dass man gerade im Meinungsstreit zu besseren Ergebnissen kommt. Das stand hier im Mittelpunkt und schlägt sich dann natürlich auch in den Arbeiten nieder, in den Medienprodukten nieder, die hier in Nordmazedonien in den vergangenen Tagen entstanden sind. Morgen haben wir eine Abschlusskonferenz, da werden eine ganze Reihe dieser Projekte nochmal präsentiert und es wird ein Resümee gezogen und ich hoffe, dass auch Nordmazedonien bzw. Civil als unser Partner hier dann eben auch Teil des Media-Dialogs wird und damit sozusagen eine neue Länderflagge dazukommt. Also dieses gesamte Spektrum, welche Rolle spielt Journalismus in Demokratie, was bedeuten demokratische Regeln? Darum geht es und wie entlarvt man Fehlnachrichten, wie entlarvt man Lügen und wie geht man auch damit um eine aufgeklärte Öffentlichkeit, ein aufgeklärtes Publikum, das sich auch in einer Zivilgesellschaft aktiv organisiert und beteiligt hinbekommen. Das ist eine Riesenaufgabe, aber das spielte als Thema eine relevante Rolle, da einen Beitrag vom Journalismus zu definieren. Und das hat hier allen durch diesen internationalen Bezug und durch diese verschiedenen Aspekte aus den von Vertreterinnen und Vertretern aus den beteiligten Ländern sehr viel Freude bereitet und die mit großem Enthusiasmus an ihre Aufgaben gegangen sind. Und wie gesagt, schauen Sie demnächst auf YouTube, auf Civil und auf Media Dialog, auf die YouTube-Kanäle und da sehen Sie die Ergebnisse.
Ja, dann habe ich nur noch eine letzte Frage. Wie geht denn das jetzt weiter? Sie haben auch Journalistinnen, junge Journalistinnen, die aus der Ukraine kommen. Ich frage jetzt einfach mal aus der deutschen Perspektive, gehen die Leute jetzt von Nordmazedonien in ihre Heimatländer zurück und werden dann dort als Journalistinnen tätig, beziehungsweise auch in Ausbildungssituationen? Oder wie muss ich mir denn das gerade vorstellen?
Sie können sich das so vorstellen, dass Frau Sokolova zum Beispiel, sie hat ein großes Problem mit ihren, nicht mit ihren Studentinnen und Studenten, sondern mit den Stromabschaltungen in Kiew, dass die Studenten, dadurch, dass die russischen Streitkräfte ja in Kiew sehr viel Energieinfrastruktur zerbombt haben, dass es dann noch in der Nacht nur wenige Stunden gibt. Also bedeutet das, dass es Nachtunterricht gibt. Jetzt auch, macht Frau Dr. Sokolova auch von hier aus in die Ukraine und kehrt natürlich auch dahin zurück als Dozentin an der Uni. Also da laufen die Prozesse unter schwierigen Bedingungen, auch die Lernprozesse ganz normal weiter. Und das Gleiche gilt auch für die übrigen Beteiligten. Also da kehren alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer natürlich in ihre Länder zurück, Herr Tonajan, logischerweise auch nach Armenien. Also das ist keine Frage. Wichtig ist mir noch, dass das Projekt von der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert wurde, im Rahmen einer Partnerschaft zwischen Nordrhein-Westfalen und Nordmazedonien. Das ist sozusagen auch der Aufhänger, dass das Media Dialog Projekt, also dieser Ansatz mit den jungen und auch erfahrenen Journalisten zu arbeiten, auch in Nordrhein-Westfalen, in Düsseldorf, auf Begeisterung gestoßen ist und wir jetzt auch dieses Projekt hier mit Förderung des Landes durchführen können und dass die Unterstützung für das Projekt in den Ländern auch weitergeht, vor Ort auch weitergeht und hoffentlich auch bald wieder in der Ukraine und natürlich auch hier in Skopje und Nordmazedonien, vielleicht mit Mazedonierinnen und Mazedoniern aus dem journalistischen Bereich, hoffentlich in der Ukraine und in den Kaukasusländern.
Herr Ressmann, ich wünsche Ihnen viel Erfolg morgen für Ihre Abschlusskonferenz und natürlich dann auch für die weitere Entwicklung des Media Dialog Projekts, weil der Media Dialog ist definitiv nicht abgeschlossen. Der wird weitergehen und muss sich natürlich, wie es eben auch der Kern des Begriffs Resilienz ist, er muss sich immer an neue, ich sage jetzt mal, Einschränkungen, ja vielleicht auch Demütigungen, Beeinträchtigungen, neuen Konfliktlagen anpassen, also alles, was nicht gut ist. Aber deshalb muss er auch resilient bleiben. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg bei Ihrem Projekt weiterhin, jetzt in Skopje und bei allem, was noch kommen mag.
Ich danke Ihnen, Herr Krischer. Grüße nach Berlin.
Besten Dank und schönen Abend.